Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute Morgen. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit Ihnen. Ich habe eben gerade gedacht, so im Vorfeld, wie ist das schön, den Tag, die Woche mit einem Gottesdienst beginnen zu dürfen. Damit beginnen zu dürfen, dass wir einfach auf das hören, was Gott uns zu sagen hat. Und ich bin überzeugt davon, er hat uns was zu sagen. Jeder, jedem Einzelnen und ganz persönlich. Mir ist schon bewusst, dass hauptsächlich ich rede hier vorne. Aber es geschieht immer wieder das Wunder, dass in dem, was ich hier sage oder was jemand anders hier sagt, der lebendige Gott selbst sich zu Wort meldet. Das können wir nicht tun, aber das kann er schenken und da freue ich mich immer wieder drauf. Und ich finde es großartig, dass wir diesen Tag und auch diese neue Woche damit beginnen dürfen, dass wir hören auf das, was er zu sagen hat. Vor 2 Minuten hat sie noch geschlafen. Ich glaube, das Vorspiel "Nun danket alle Gott" hat daran was geändert. Lia ist aufgewacht. Lia Welle wird heute getauft werden. Sie ist die Tochter von Sebastian und Katja Welle. Und sie hat noch einige Freunde und Bekannte mitgebracht. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind heute. Schön, dass wir heute diese Taufe feiern können. Der Predigttext heute steht im Markus-Evangelium, Kapitel 5. 2 Geschichten von Jesus, die so ineinander verwoben sind. Markus 5, ab Vers 21. Wer es mitlesen möchte, findet das in den Bibeln, die ausliegen, auf Seite 49 im Neuen Testament. Dann mussten und müssen wir wieder von einigen verstorbenen Gemeindemitgliedern Abschied nehmen. Verstorben ist Margot Zimmermann und die Fürbitte dann am kommenden Sonntag. In der vergangenen Woche schon haben wir ja Abschied genommen von Anneliese Hicks. Auch da wird die Fürbitte am kommenden Sonntag sein. Außerdem verstarb im Alter von 95 Jahren Frau Marga Engemann. Und wir wollen Sie und Ihre Angehörigen, die ich hier herzlich begrüße, heute im Gottesdienst mit in die Fürbitte einschließen. Wir wollen es wieder so machen, wie wir es seit einiger Zeit praktizieren, dass ich mit der Fürbitte diese kleine Kerze hier anzünde, die dann bitte jemand nach dem Gottesdienst mit nach Hause nimmt als Erinnerung. Freude und Leid, Taufe und Trauer, alles hat seinen Platz. Und ich bin überzeugt, für alles, für alle hat Gott etwas vorbereitet. Lassen Sie uns beginnen, indem wir miteinander ihn loben und ehren. Im Gesangbuch, die Nummer 279, jauchzt alle Lande, Gott zu ehren. 279 im roten Gesangbuch.
Thank you.
Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Im Psalm 66 heißt es, und Sie werden das, was wir gerade gesungen haben, darin wiedererkennen: Jauchzet Gott, alle Lande, Lob singt zur Ehre seines Namens, rühmt ihn herrlich, sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Alles Land betet dich an und Lob singe dir, Lob singe deinem Namen. Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Kommt, lasst uns anbeten. Lassen Sie uns beten. Herr, unser Gott, lieber himmlischer Vater, dich wollen wir ehren und anbeten, dir wollen wir Lob singen und jauchzen. Herr, wunderbar ist das, was du geschaffen hast. Wunderbar ist die Liebe, mit der du uns Tag für Tag umgibst. Wunderbar ist es, dass wir jetzt zu dir kommen und mit dir reden dürfen, so wie wir sind. Wunderbar, dass du uns unsere Schuld vergibst, die wir dir auch heute Morgen bringen. Wunderbar ist auch die kleine Lia, die heute getauft wird. Herr, wir staunen über das Wunder des Lebens und wir staunen über das Wunder deiner Liebe zu uns Menschenkindern. Lieber Vater, begegne uns, beschenke uns, wenn wir jetzt vor dir und in deiner Gegenwart feiern. Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich habe die Taufe bereits angekündigt. Der Täufling guckt mich mit großen Augen an. Was kommt da wohl? Wir taufen, weil Jesus den Auftrag dazu gegeben hat. Er sagt, und das ist das Ende des Matthäusevangeliums, Matthäus 28, das berühmte Matthäi am letzten: Mir ist gegeben alle Macht, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und dazu hören wir noch, wie Jesus die Kinder zu sich ruft. Das steht im Markus-Evangelium Kapitel 10. Da heißt es, sie brachten Kinder zu ihm, zu Jesus, dass er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als das aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Amen. Liebe Eltern, Patinnen, Sie haben einen Taufspruch rausgesucht für Ihr Kind, der steht im Propheten Jesaja, Kapitel 41, Vers 10. Da lässt Gott uns zusagen und ausrichten, und heute lässt er es ganz besonders ihr zusagen und ausrichten: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Fürchte dich nicht. Es gibt genug Grund, uns zu fürchten. Das gilt für jedes einzelne Leben, das gilt im Blick auf so vieles in dieser Welt. Grund zum Fürchten, jede Menge. Und es gibt auch viel Angst in dieser Welt, viel Furcht. Und ich glaube, der lebendige Gott weiß das ganz genau und deshalb lässt er uns immer wieder zusagen, fürchte dich nicht. Ich habe mal versucht, es nachzuzählen. Die Formulierungen können ja etwas schwanken. Das ist dann nicht ganz leicht, alles zu finden. Aber über 400 Mal habe ich es in der Bibel auf jeden Fall gefunden. Das heißt locker mehr als für jeden Tag des Jahres. Und dann kann man wieder vorne anfangen. Gott lässt uns Tag für Tag zusagen, fürchte dich nicht, weil er offensichtlich weiß, dass wir das brauchen. Und das Tolle, er sagt nie einfach nur so, wie wir das vielleicht machen, jetzt hat man keine Angst und gut. Oder lass den Kopf nicht hängen oder was auch immer. Nein, Gott begründet das jedes Mal. In jeder einzelnen Stelle liefert er eine Begründung dazu. Fürchte dich nicht, denn geht's hier weiter. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Da liefert er jede Menge gute Gründe gegen die Furcht. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann fällt auf, der gute Grund oder die guten Gründe, na eigentlich der gute Grund gegen die Furcht, das ist er selbst. Ich betone es mal etwas anders. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Der sagt dauernd ich. Wenn ich mit einem Menschen zu tun habe, der immer ich sagt, wo es irgendwann auffällt, dann werde ich misstrauisch. Dann überlege ich, wie viel Egoismus ist dahinter, wie viel Narzissmus, also Selbstliebe. Wie oft, wie sehr geht es einem Menschen erst um sich und dann um sich und dann lange um nichts und dann vielleicht um die anderen. Aber das ist hier bei Gott nicht der Fall. Der redet viel von sich und sagt sich aber ganz zu, denen, die das hören, der Lia, die heute getauft wird. Der sagt sich zu, der sagt, hey, ich persönlich stelle mich gegen deine Furcht. Ich bin der, der stärker ist als alles, was euch Angst macht und zu schaffen macht. Ich bin der, der größer ist als eure Trauer und was auch immer. Ich, der lebendige Gott, der sagt sich zu. Und das finde ich etwas Großartiges. Der delegiert es nicht an irgendwelche anderen, der kümmert sich selbst um uns. Er selbst will stärken, helfen, halten. Und das ist wunderbar. Und das ist das, was, glaube ich, Lia braucht in ihrem Leben, wenn es ein gelungenes Leben sein soll, dass sie diesen starken und großen Gott auf ihrer Seite weiß. Später in Jesus wird das nochmal viel deutlicher, dass er für uns ist. Er sagt, für dich gebe ich mich, gebe ich mein Leben. Im Abendmahl wird es uns zugesagt und im ganzen Neuen Testament finden sie es immer wieder. Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein und so weiter. Das sind gute Gründe gegen die Furcht. Und deshalb bitte ich Sie und lade Sie ein, genau, erzählen Sie der Lia von diesem Gott. Denn sie kriegt es heute noch nicht mit. Sie hat mir zwar gerade geantwortet, aber sie kriegt es heute noch nicht mit. Sie ist darauf angewiesen, dass Sie ihr diesen Gott bekannt machen, dass Sie ihr vom lebendigen Gott erzählen. Und umgekehrt, dass sie dem lebendigen Gott von ihr erzählen, dass sie beten für sie. Und wenn sie es dann mal versteht, auch mit ihr, damit sie ihn kennenlernt. Denn sonst hat sie nichts von dieser wunderbaren Zusage. Gott will bei ihr sein in ihrem ganzen Leben. Das sagt er ihr heute in der Taufe persönlich zu. Und darüber dürfen wir uns freuen. Amen. Im grauen Liederbuch steht unter der Nummer 92 ein Lied, das wir jetzt gerne miteinander singen möchten. Im Grauen Liederbuch 92, Halt deine Hand über unsere Kinder.
Halt deine Hand über unsere Kinder, du hast dein Wort gegeben. Halt deine Hand über unsere Kinder, drum und segne ihr Leben, Herr. Halte sie fest, wenn sie frei balancieren, auf dünnem Seil mit dem Wind im Gesicht. Halte sie warm, wenn sie zittern und frieren, die Kräfte der Welt ihre Jacken kriegt. Die Hand über unsere Kinder, du wirst mit ihnen gehen. Halt deine Hand über unsere Kinder. Halte sie aus, wenn sie jammern und klagen, an aller Welt auf die Nerven gehen. Halte sie hoch, wenn sie selber was wagen und die Kirche alleine bestehen. Halt deine Hand über unsere Kinder, du heilst die ihnen gehen. Halt deine Hand über unsere Kinder, dein Geist soll sie umwehen, Herr. Halte sie auf, wenn wir sie nicht verstehen, uns an sie klammern, weil Eltern so sind. Halte ihr Herz, wenn sie eines Tages gehen, und dann gib du ihnen Rückenwind. Halt deine Hand über unsere Kinder, du wirst mit ihnen gehen. Halt deine Hand über unsere Kinder, dein Geist soll sie umwehen, Herr. Halt deine Hand über unsere Kinder, du wirst mit ihnen gehen. Halt deine Hand über unsere Kinder, dein Geist soll sie umwehen,
Herr. Ich lade Sie ein, dass wir miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich darf die Gemeinde bitten, Platz zu nehmen. Ich bitte Eltern und Paten, stehen zu bleiben. Und ich frage euch, wollt ihr, dass dieses Kind auf den Namen des dreieinigen Gottes, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wird? Und versprecht ihr, sie im Glauben an diesen Gott zu erziehen, sie mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen und ihr zu helfen, dass sie eines Tages selbst Ja zu ihrer Taufe sagen kann? So antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe. So bringt euer Kind zur Taufe. Und wenn jetzt weitere Kinder da sind, die genau gucken möchten oder so, ihr dürft gerne dazukommen, damit ihr auch seht, was hier passiert. Lia, ich taufe dich auf den Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So sagt Gott dir zu: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Gott segne dich. Amen. So, darf ich Ihnen Ihr neues Gemeindemitglied vorstellen? Guck mal da. Jesus hat mal gesagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht im Finstern wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Zu diesem Jesus darf sie gehören und durch ihn darf sie Licht des Lebens haben. Die Taufkerze soll darauf hinweisen und die ist außerdem eine ganz wunderbare Möglichkeit, den Tauftag jedes Jahr zu feiern. Dann erinnerst deine Eltern dran, die sollen sie anzünden und dir erzählen, was heute war. Ich darf sie Ihnen jetzt einfach erstmal die Hand geben. Ich möchte gerne noch kurz mit Ihnen und für Sie beten. Lieber Vater im Himmel, hab du Dank für dieses Kind. Hab Dank für alle Bewahrungen in der Schwangerschaft und bei der Geburt. Danke für dieses wunderbare Geschenk, das du da machst. Danke, dass du ihr deine ganze Liebe zusagst, dass sie das heute in der Taufe empfangen durfte. Segne sie, segne ihre Familie. Amen. So segne und behüte euch der allmächtige und der lebendige Gott mit eurem Kind in seinem Frieden. Amen. Bei dem, was ich eben schon gesagt habe, dass sie mit Gott bekannt machen sollen, da helfen wir als Kirchengemeinde gerne mit. Zum einen, indem wir immer wieder auch für unsere Täuflinge beten, für die Kinder in unserer Gemeinde beten. Zum anderen, indem wir Verschiedenes anbieten, Purzeltreff, jetzt gleich am Anfang. Später dann irgendwann Kinderkirche, dann irgendwann Konfi-Unterricht und so weiter. Da gibt's einiges. Kinderkirche ist so ein Schritt, der relativ bald kommen kann. Sie werden staunen, wie schnell die Zeit vergeht. Und einige Kinder, die zur Kinderkirche wollen, sind heute hier und Mitarbeiter. Und euch darf ich jetzt an der Stelle mal nach vorne bitten. Auch wenn weitere Kinder da sein sollten, die gerne mit rübergehen in die Kinderkirche, kommt ruhig mit dazu. Das gibt einen eigenen Gottesdienst jetzt drüben für die Kinder. Und ihr nehmt Licht mit hier aus der Kirche, Kerzenlicht von den Kerzen hier. So bleiben wir verbunden und ihr feiert trotzdem für euch. Und nachher am Ende, nach dem Ende, sehen wir uns wieder. Ich wünsche euch einen tollen und gesegneten Gottesdienst miteinander. Toll, dass ihr da seid. Nehmt euer Licht mit und wir verabschieden euch wie immer mit unserem Segenswunsch, mit einem Gebet: Herr, segne unsere Kinder, im grauen Liederbuch, die Nummer 21.
Schriftlesung und zugleich Predigtext hören wir auf Markus 5 ab Vers 21. Und als Jesus im Boot wieder ans andere Ufer gefahren war, versammelte sich eine große Menge bei ihm. Und er war am Meer, da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus. Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen.
Und bat ihn sehr und sprach: Meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Komm doch und lege deine Hände auf sie, damit sie gesund werde und lebe. Und er ging hin mit ihm. Und es folgte ihm eine große Menge, und sie umdrängten ihn.
Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit 12 Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Und das hatte ihr nichts geholfen, sondern es war nur schlimmer geworden. Da sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich: Wenn ich nur seine Kleider berühre, so werde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes, und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Menge und sprach: Wer hat meine Kleider berührt? Und seine Jünger sprachen zu ihm: Du siehst, dass dich die Menge umdrängt und sprichst: Wer hat mich berührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage.
Als er aber auch noch so redete, kamen einige aus dem Hause des Vorstehers der Synagoge und sprachen: Deine Tochter ist gestorben, was bemühst du weiter den Meister? Jesus aber hörte mit an, was gesagt wurde, und sprach zu dem Vorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemanden mit sich gehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und sie kam in das Haus des Vorstehers, und er sah das Getümmel und wie sehr sie weinten und heulten. Und er ging hinein und sprach zu ihnen: Was lähmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Er aber trieb sie alle hinaus und nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren und ging hinein, wo das Kind lag. Und er griff das Kind bei der Hand und sprach zu ihm: Talita kum, das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war aber 12 Jahre alt. Und sie entsetzten sich sogleich über die Maßen. Und er gebot ihnen streng, dass es niemand wissen sollte, und sie sagte, sie sollten ihr zu essen geben.
Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja.
Halleluja.
Unser nächstes Lied ist die Nummer 432 im Roten Gesangbuch.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Den Predigtext Markus 5, 21 bis 43 haben Sie gerade schon gehört. Zwei Geschichten in einer. Ich möchte gerne noch kurz beten. Lieber Herr, gib du uns jetzt dein Wort für unser Herz und öffne du unsere Herzen für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt so Tage, da hat man einfach genug. Genug schlechte Nachrichten, genug Druck, genug Ärger. Solche Tage, wo eines zum anderen kommt und wo man irgendwann nur noch stöhnt, genug, es reicht jetzt. Sie kennen solche Tage vermutlich. So ähnlich war es auch an jenem Tag. Jesus hat nach einer anstrengenden Überfahrt über den See gerade am Ufer angelegt. Da ist er schon wieder von einer sensationshungrigen Menschenmenge umringt. Kein Moment Ruhe. Dann kommt der Synagogenvorsteher Jairus mit einem Notruf zu ihm. Jesus geht sofort mit ihm mit und dann begegnet ihm inmitten der drängelnden Menge ein zweiter Notfall. Das ist so ähnlich, wie wenn die freiwillige Feuerwehr auf dem Weg zu einem Großbrand ist und unterwegs kommt über Funk die Meldung, am anderen Ende des Dorfes brennt es auch. Oder wenn ein Notarzt unterwegs ist zu einem Menschen mit Herzinfarkt, jede Sekunde zählt und dann sieht er am Straßenrand einen Unfall mit mehreren offensichtlich schwer Verletzten. Erstaunlicherweise endet dieser Tag nicht damit, dass Jesus von allem genug hat, dass er entnervt seinen Beruf an den Nagel hängt oder dass er sich bei einem Stressbewältigungsseminar anmeldet, sondern der Tag endet damit, dass zwei Menschen geholfen wird und noch mehr als diesen zweien. Wie gut, dass Jesus so anders ist als wir. Wie schön, dass er so anders reagiert als wir. Wie herrlich, dass er sich so anders verhält als wir. Daran wird nämlich deutlich, wie Jesus wirklich ist. Und ich will Ihnen das heute an drei Sätzen zeigen, die Jesus in dieser Geschichte nicht sagt. Drei Sätze, die man eigentlich erwarten könnte, drei Sätze, die wir vermutlich sagen würden. Der erste Satz: Ich habe nicht genug Zeit. Nochmal die Situation. Da kommt der Synagogenvorsteher Jairus, also ein Mitglied des Kirchenvorstandes, der kommt zu Jesus und bittet ihn dringend um Hilfe. Meine kleine Tochter liegt im Sterben. Da ist keine Zeit zu verlieren. Jede Sekunde zählt, die Sache eilt. Und Jesus macht sich offensichtlich auch sofort mit Jairus auf den Weg. Langsam nur kommen sie vorwärts in der dicht gedrängten Menschenmenge, viel zu langsam. Und dann bleibt Jesus unterwegs auch noch stehen. Eine Frau hat seine Kleidung berührt von hinten, in der Hoffnung, dadurch gesund zu werden. Jesus merkt's, dreht sich um, redet erst mit seinen Jüngern und beginnt schließlich ein Gespräch mit dieser Frau. Er lässt sich auf sie ein. Er hört ihr zu. Er antwortet ihr. Er nimmt sich Zeit. Jesus sagt nicht: Hör mal, gute Frau, ich habe nicht genug Zeit, jetzt nicht. Ein kleines Kind liegt im Sterben, das geht vor, das verstehst du doch, komm später wieder, okay? Nein, er nimmt sich Zeit. Zwei, drei, vielleicht 5 Minuten dauert die ganze Szene. Für Jairus, der, so stelle ich mir es vor, zappelnd daneben steht, ist das allerdings sicher eine ganze Ewigkeit. Ich habe nicht genug Zeit. Das gibt es bei Jesus nicht. Hier nicht und auch sonst nirgends. Er ist hier auf dem Weg zu einem sterbenden Mädchen, um ihr das Leben zu retten und hat doch Zeit für die kranke Frau, für die er die letzte Hoffnung ist. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem, um dort die Rettung der ganzen Menschheit zu ermöglichen und hat doch Zeit für den blinden Bettler, der am Wegrand sitzt und schreit: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Er erfährt, dass sein Freund Lazarus schwer krank ist und nimmt sich doch noch tagelang Zeit für die Menschen, bei denen er gerade ist. Es gibt noch mehr solcher Geschichten. Jesus hat Zeit. Auch für mich, auch für euch, auch für sie. Oft sagen mir Menschen, wenn wir übers Beten reden, aber Jesus hat doch so viel zu tun. Wenn ich mir überlege, wie viele Menschen den um irgendetwas bitten und wie viele wirklich wichtige Dinge dabei sind, da kann ich doch nicht mit meinen Problemen auch noch kommen. Dafür hat der doch bestimmt nicht genug Zeit, das geht ja gar nicht. Doch, das geht. Fragen Sie mich nicht wie. Bei Jesus gehen Dinge, die bei uns Menschen nicht möglich sind. Jesus hat Zeit, genug Zeit. Genug Zeit, um jede Bitte anzuhören, genug Zeit, um zu helfen. Er wird niemanden aus Zeitmangel abweisen. Dann kommt aber die schreckliche Nachricht, zu spät. Es hat zu lange gedauert, das Mädchen ist gestorben. Hat Jesus doch zu viel Zeit verschwendet? Zeit für diese Frau? Zeit, die das sterbende Kind so dringend hätte brauchen können? Nein, Jesus hat keine Zeit verschwendet. Die Zeit reicht für das Kind immer noch, das zeigt der Fortgang der Geschichte. Verstehen Sie, Jesus handelt nicht immer nach unseren Zeitvorstellungen. Er ist doch der souveräne Herr über die Zeit. Er handelt zu seiner Zeit. Das ist also der erste Satz, der hier nicht gesagt wird, den Jesus auch Ihnen und euch nie sagen wird. Ich habe nicht genug Zeit. Ein zweiter Satz, ich habe nicht genug Macht. Nochmal, Notfall Nummer 1. Meine Tochter liegt in den letzten Zügen, komm doch und leg die Hände auf sie, damit sie gesund werde. Und Jesus sagt nicht, also ich kann dir das nicht versprechen. Ich habe nicht genug Macht. Ich kann meinen Vater bitten, ihr zu helfen, aber dann müssen wir halt sehen, was passiert. Nein, es heißt einfach nur, und er ging mit ihm. Und dann ist da Notfall Nummer 2, diese Frau. 12 Jahre lang ist sie von Dr. X zu Professor Y gelaufen. Im Text sehr drastisch formuliert in der Bibel, hatte viel erlitten von vielen Ärzten. Sie hat eine Spezialklinik nach der anderen ausprobiert, hat sich auf jede neue Therapie gestürzt, ohne Erfolg. Ihr gesamtes Leben ist dabei draufgegangen. Und jetzt hat diese Frau eine letzte verzweifelte Hoffnung, dieser Jesus. Und sie drängt sich durch die Menge an ihn heran, berührt sein Gewand und sofort merkt sie, dass sie gesund geworden ist. Und Jesus sagt dann im Gespräch mit ihr nicht, naja, das waren jetzt deine Selbstheilungskräfte. Das war eine Spontanheilung. Die bloße Berührung meines Gewandes, na, so weit geht meine Macht nicht. Nein, er sagt, geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Schließlich dann noch, jetzt wieder Notfall 1, der noch drängender geworden ist oder im Grunde vorbei zu sein scheint, noch das tote Mädchen. Da steht Jesus jetzt und sagt nicht, oh, tut mir leid, Jairus, da ist nichts mehr zu machen. Der Tod kriegt jeden von uns, früher oder später. Dieser Wahrheit müssen wir ins Auge sehen, ich habe nicht genug Macht. Nein, er sagt, das Kind ist nicht gestorben, es schläft. Und die Menschen lachen ihn aus. Das kennen sie, einfach schöne Worte finden, die die Wahrheit verschleiern. Statt Schulden sagt man halt Nettokreditaufnahme oder Sondervermögen, klingt viel besser. Und statt sie ist gestorben, sie schläft nur. Und die Menschen würden ja mit Recht lachen, hätten sie es hier nicht mit Jesus zu tun. Er ist der Einzige, der das so sagen kann, weil er den Tod entmachtet, weil in seiner Gegenwart dem Tod die Luft ausgeht, weil der Tod an der Lebensmacht Jesu ersticken muss. Der Tod bekommt durch ihn einen neuen Namen. Seit damals gilt, die, die zu Jesus gehören, die sterben nicht einfach, sie entschlafen. Und das heißt, sie werden wieder aufgeweckt, werden aufstehen, werden auferweckt, werden auferstehen. Talita cum, Mädchen, steh auf. Das ist damals schon Ostern vor Ostern. Ein Zeichen dafür, dass Jesus die Macht hat, sogar über den Tod. Das ist noch nicht die endgültige Auferweckung. Das Mädchen wird wieder sterben. Und trotzdem wird klar, Jesus hat die Macht. Er hat genug Macht, auch über den Tod. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Wie aber ist das nun? Wir haben es doch alle schon erfahren, dass Jesus nicht geholfen hat. Dass Kinder gestorben sind, trotz Gebets. Dass Frauen und Männer krank geblieben sind, trotz Gebets. Hat Jesus doch nicht genug Macht? Doch, er hat die Macht. Jesus kann helfen, bis heute. Und das geschieht auch heute, dass er unheilbar Kranke heilt. Ich könnte konkrete Beispiele erzählen. Allerdings geschieht es bei uns zurzeit nur ganz vereinzelt. Viel stärker und viel mehr geschieht das in Missionsgebieten, wo das Evangelium neu Fuß fasst. Und ganz besonders viel geschah es damals als Zeichen dafür, dass jetzt der Messias da war. Das ist ein Kennzeichen seiner messianischen Gegenwart, aber es wird nicht zum Normalfall auf dieser Welt. Solange wir auf dieser Erde leben, gibt es Krankheit, gibt es Leid, gibt es Tod. Auch bei Christinnen und Christen, auch bei Betern, auch bei denen, die sich an Jesus wenden. Er kann helfen, muss es aber nicht. Aber das ändert nichts daran, er hat die Macht. Genug Macht bei medizinisch aussichtslosen Fällen, genug Macht, um sogar den Tod zu besiegen. Und damit verliert doch letztlich jede Krankheit ihren Schrecken. Es kann gut sein, dass Jesus ihr Gebet mal nicht zu erhören scheint, aber nie mit der Begründung, ich habe nicht genug Macht. Und ein dritter Satz, den Jesus in dieser Geschichte nicht sagt, du hast nicht genug Glauben. Wie ist das mit dem Glauben dieser Frau? Was hat die über Jesus gewusst? Wohl nicht nichts, aber allzu viel wird es auch nicht gewesen sein. Die hat keinen Konfi-Unterricht besucht. Die hat keinen Katechismus auswendig gelernt. Die hat keine Sammlung von Predigten zu Hause liegen. Sie hatte Gerüchte. Vielleicht hat sie Jesus auch schon einmal gehört, hat so ein paar Sätze aufgeschnappt. Manches wusste sie als Jüdin auch so. Aber vor allem hatte die ein Herz voller Verzweiflung. Und sie denkt sich, wenn ich dem nur den Kittel anfasse, dann bin ich gesund. Und manche sagen deshalb, so ist in vielen Auslegungen zu lesen, ihr Glaube sei eher ein Aberglaube gewesen, mit so einem Schuss Magie drin. Nicht Magie, Magie. Aber Jesus sagt ihr ja nicht, das Anfassen hat dir geholfen, sondern dein Glaube hat dich gesund gemacht. Das bisschen, was die hat, das nennt er Glaube. Und von diesem Glauben sagt Jesus Großes. Und eben nicht, was wir vielleicht gesagt hätten, du hast nicht genug Glauben. Glauben heißt Jesus vertrauen. Von dem Ort aus, an dem man gerade ist. Jesus vertrauen aus der Notlage heraus, in der man sich gerade befindet. Jesus vertrauen mit dem geistigen und auch geistlichen Besitz, den man eben gerade hat. Aber Glauben heißt auf jeden Fall, egal von wo aus, aufbrechen zu Jesus, sich an ihn wenden, den Kontakt mit ihm aufnehmen. Glauben ist also eigentlich ganz einfach. Und wie ist das mit Jairus? Auch der hat ja zumindest dieses Vertrauen zu Jesus, sonst hätte er nicht am Anfang um Hilfe gebeten. Aber dann wird es für ihn doch ganz, ganz schwer. Von wegen, Glauben ist eigentlich ganz einfach. Als nämlich die Nachricht kommt, die Tochter ist gestorben, hat sein Glauben nichts geholfen? Hatte er zu wenig Glauben? Zudem sagt Jesus, fürchte dich nicht, da haben wir es wieder, fürchte dich nicht, glaube nur. Jairus, komm mit über diese Hürde. Am Glaubenshindernis sollst du Glauben lernen. Es wird nicht berichtet, wie Jairus reagiert hat, aber ich denke mir, der ist wohl sicher mitgelaufen mit Jesus, der sich jetzt ganz unbeirrt auf den Weg zum Haus des Jairus gemacht hat. Und Glauben heißt dann mitgehen mit Jesus. Und manchmal, wenn wir nicht mehr können, auch mitgenommen werden von Jesus. Glauben ist kein Alleingang, sondern der Weg gemeinsam mit Jesus. Nun werden gute Bibelkenner mir vielleicht entgegenhalten, dass Jesus an anderen Stellen durchaus zum Beispiel sagt, warum habt ihr so einen kleinen Glauben? Das stimmt. Aber das sagt er zu denen, die schon ganz viel mit ihm erlebt haben, die ihn schon ganz lange kennen, die schon etliche Unterrichtsstunden im Hauptfach Glauben erhalten haben, die eben mit Jesus schon so manches Glaubenshindernis überwunden haben. Denen kann Jesus vorwerfen, dass ihr Glaube noch nicht größer ist. Also unser Glaube darf und soll wachsen, überhaupt keine Frage. Aber nie wird Jesus seine Hilfe von der Größe unseres Glaubens abhängig machen. Entscheidend ist nicht, wie groß unser Glaube ist. Entscheidend ist, wie groß Jesus ist, an den wir glauben. Der Glaube dieser Frau genügt. Sie kommt zu Jesus. Der Glaube des Jairus genügt. Er geht mit Jesus. Und ihr und euer Glaube genügt auch. Wenn sie sich nur an Jesus halten. Das ist also der dritte Satz, den Jesus nicht sagt. Du hast nicht genug Glauben. Drei Sätze, die wir in dieser Geschichte erfreulicherweise nicht zu hören bekommen, weil Jesus so anders ist als wir. Jesus hat genug Zeit für jeden von uns. Jesus hat genug Macht bei jedem Problem. Und Jesus schenkt denen, die sich auf ihn einlassen, genug Glauben in jeder Situation. Jesus hat genug. Er hat von allem genug. Er hat für alle genug. Er hat genug. Jesus ist genug. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Jesus ist genug, das wollen wir jetzt miteinander singen. Den Text sehen Sie hier vorne an der Wand.
Öffne mein Herz.
Heilung bringt, Licht des Lebens, das das Dunkel durchdringt. Jesus, du allein bist genug, du bist alles für mich. Jesus, öffne mein Herz, lass mich sehen und verstehen, dass du mich liebst.
Lasst uns beten und Fürbitte halten. Herr Jesus, du hast genug für uns alle. Zeit, Kraft, Liebe, Geduld, von allem hast du genug. Und deshalb kommen wir zu dir und bitten dich, fülle unseren Mangel aus. Beschenke uns aus deiner Fülle. Jesus, wir bitten dich für unsere Kranken, dass du sie anrührst und dass du sie aufrichtest. Wenn du willst, dann schenk ihnen doch ihre Gesundheit wieder und wenn nicht, dann gib ihnen die Kraft, ihre Krankheit zu tragen. Wir bitten dich, lieber Herr, für alle Trauernden. Besonders denken wir heute an all die, die um Marga Engemann trauern. Gib ihnen Trost in dem Wissen, dass du genug Macht hast, um sogar den Tod zu überwinden. Unsere Verstorbene befehlen wir deiner Gnade an. Und für die Trauernden bitten wir um deinen Segen, um dein Geleit, um deinen Trost, dass du ihnen schenkst, was sie brauchen und was du zur Genüge hast. Herr Jesus, wir bitten dich für unsere Gemeinde, für jeden einzelnen Menschen, junge und alte, Männer und Frauen, für Fröhliche und Trauernde. Du weißt, was jede und jeder braucht, du kannst es schenken aus deiner Fülle heraus. Wir bitten dich nochmal für Lia und ihre Familie und auch für all die anderen Kinder, die hier in dieser Kirche, in dieser Gemeinde getauft wurden. Mach du dich ihnen bekannt. Geh du mit ihnen auf ihrem Weg durchs Leben und hilf ihnen, ihrerseits auch mit dir zu gehen und teilzuhaben an deiner Fülle. Herr Jesus, wir bitten dich für unser Land und für unseren Ort. Segne du die Mächtigen und Regierenden, alle, die Verantwortung tragen. Gib ihnen Weisheit von dir. Schenk uns hier im Odenwald einen neuen geistlichen Aufbruch, neuen Hunger nach deinem Wort und eine Hinwendung hin zu dir. Und Herr Jesus, höre, was jede und jeder Einzelne dir jetzt im stillen Gebet ganz persönlich zu sagen hat. Und alles, was wir noch auf dem Herzen haben, an Lob und Dank, an Bitte und Fürbitte, das nehmen wir mit hinein in das Gebet, das Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen und Ihr Gesangbuch zur Hand zu nehmen. Glaube heißt, sich an Jesus wenden. Glaube heißt, mit Jesus mitgehen. Glaube heißt, bei Jesus bleiben. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Das ist unser Schlusslied, die Nummer 406 im Roten Gesangbuch. Wir singen die Strophen 1 bis 4. Vielen Dank allen, die, welcher Stelle auch immer, mitgeholfen haben, dass dieser Gottesdienst stattfinden konnte. Danke sehr. Danke auch für die Kollekte des letzten Gottesdienstes. Die war bestimmt für den Deutschen Evangelischen Kirchentag und betrug 66,20 Euro. Für die eigene Gemeinde waren es 88,40 Euro. Für die Orgel wurden 37 Euro gegeben. Die Kollekte heute ist bestimmt für die verschiedenen Aufgaben unserer eigenen Gemeinde. Am Montag trifft sich um 20 Uhr der Hauskreis bei Bernd und Claudia Schneider. Herzliche Einladung, da kann man gerne noch mit dazukommen. Was sonst in dieser Woche passiert, finden Sie in den diversen Wochenplänen, die auf der Homepage, in den Schaukästen und so weiter zu finden sind. Aufs nächste Wochenende will ich Sie noch mal herzlich hinweisen. Sie haben diesen Zettel in kleiner, aber trotzdem den gleichen und den hier in Ihren Bänken vorgefunden, dürfen Sie gerne auch mitnehmen, zur Erinnerung oder zum Weitergeben an andere, zum Einladen. Am kommenden Samstag wollen wir unser diesjähriges Gemeindefest feiern und wir feiern es dieses Jahr wieder im Kindergarten als Kindergarten-Gemeindefest. Startschuss ist um 13 Uhr, da werden die Königskinder singen drüben im Kindergartengelände. Dann gibt es verschiedene Angebote und um 16.30 Uhr feiern wir hier in der Kirche einen kleinen Abschlussgottesdienst. Da wird der andere Chor singen, Young Voices mit dabei, die Kindergartenkinder werden singen. Herzliche Einladung. Und zum krönenden Abschluss des Tages gibt es dann abends noch ein Konzert mit dem Trio Col Legno. 19.30 Uhr hier, ein Dritteltrio sitzt hier im vorderen Block. Dann werdet ihr zu dritt sein, beziehungsweise sogar Johannes Schmidt gespielt am Klavier mit zu viert. Herzliche Einladung, also Konzert Samstagabend 19.30 Uhr, Eintritt frei. Wir freuen uns auf Sie. Nächsten Sonntag ist Kantate, der Kirchenchor wird den Gottesdienst mitgestalten. Auch dazu herzliche Einladung. Genauso wie jetzt im Anschluss zum Kirchcafé, Telefon, genauso wie jetzt im Anschluss zum Kirchcafé im Mittelgang. Auch dafür vielen Dank. Wenn ich morgens relativ früh hier rüberkomme, dann ist in der Küche immer schon jemand rührig, also in der Sakristei, aber da ist eine kleine Küche mit drin sozusagen, schon jemand rührig an der Arbeit, damit es nachher Kirchkaffee geben kann. Vielen herzlichen Dank auch dafür. Also, wenn Sie noch Zeit haben, freuen wir uns, wenn Sie noch ein bisschen da bleiben. Sie finden da auch die Predigt zum Mitnehmen nochmal als Kopie, da oder hinten am Ausgang. Oder Sie finden sie hoffentlich später wieder auf der Homepage zum Nachhören oder auch nochmal zum Nachlesen und Runterladen. Ich sage hoffentlich, weil wir die letzten Wochen technische Probleme hatten und die Aufnahme nie geklappt hat. Bin gespannt, wie es nachher sein wird, wenn ich mir das anschaue. Der Wochenspruch: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, ein neues Geschöpf. Nicht renoviert, nicht rund erneuert, nicht aufgehübscht, nein, ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Und nun empfangt den Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Nehmen Sie zum Nachspiel noch einmal Platz.